sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Eine wichtige Rolle, wenn ich meinen Terminkalender plan und mir anschaue, was mache ich, spielt auch, ob ich gut einschätzen kann, wie lange dauert etwas. Und ich habe am Freitag gemerkt, dass ich manche Dinge eigentlich falsch einschätze. Ich war mit meiner jüngeren Tochter beim Arzt und wir haben uns darüber unterhalten, dass es jetzt, das ist schon länger ja, die Bibel vorgelesen gibt. Also komplett jetzt, ja, ungekürzt. Und das ist erstaunlich, das dauert nur 48 Stunden. Das ist gar nicht so lange, 2 Tage. Natürlich kann ich mir jetzt nicht 2 Tage die anhören, kann ich schon, aber das ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll jetzt. Aber so viel Zeit ist das gar nicht. Wenn ich das jetzt umlege auf mein ganzes Leben, das ist nicht viel. Und die Zeit vergeht ja in meinem Leben. Es ist egal, ob ich alt oder jung bin, ich kann das nicht stoppen. Ich kann die Uhr nicht anhalten. Und gerade wenn ich älter werde, wird es manchmal schwieriger. Alt werden ist nichts für Feiglinge. Unter dem Titel hat auch der Joachim Fuchsberger, der den Älteren noch bekannt sein wird, ein Buch geschrieben. Meine Zeit vergeht und ich kann dieses Zeitvergehen auch nicht anhalten. Ich kann nicht einfach sagen, stopp. Nun leben wir aber auch in einer Gesellschaft, wo stark der Trend da ist, ich muss immer jung sein. Altern ist etwas Negatives. Und es gibt eine ganze Industrie, die sich darum entwickelt hat. Und ich denke, es ist auch nicht schlecht, es ist gut, dass wir Möglichkeiten haben, dass wir gesünder, älter werden, dass wir viele Probleme, die Menschen früher hatten, nicht haben. Das ist nicht schlecht. Aber ich laufe dann Gefahr, wenn ich mich ganz stark darauf konzentriere, wie kann ich das Altern aufhalten, dass Leben dann etwas wird, was ich steuern kann, dass es nicht mehr ein Geschenk Gottes ist. Ich habe dann den falschen Eindruck, ich selber bin Schöpfer und nicht Geschöpf. Und es liegt an mir, ob ich am Ende ein erfülltes Leben habe. Aber auch wenn ich einen unglaublichen Aufwand betreibe, die Zeit ist begrenzt. Und auch jetzt sind schon wieder knapp 25 Minuten vergangen. Die Frage ist nicht, wie kann ich die Zeit anhalten? Das kann ich nicht. Ich kann nicht zur Uhr sagen, stopp. Die Frage ist, wie fülle ich meinen Terminkalender? Und ein Pfarrer in Frankreich hat dazu vor längerem einmal etwas ziemlich Provokantes getan. Er hat ein Plakat an seine Kirchentür gehängt. Das hat ungefähr so ausgesehen, nur zum Verständnis. Und da waren Bilder drauf. Das Ganze war jetzt auf Französisch beschriftet, oben Geschichte eines Lebens. Und es hat begonnen mit einem Baby, das krabbelt. Und neben dem Baby stand: viel zu jung, um an Gott zu denken. Daneben hat man einen sportlichen, jungen, muskulösen Mann, das Plakat ist schon älter, daher ist es ein Mann, gesehen, viel zu stark, um an Gott zu denken. Dann kam ein müder Mann, der in einem Bett schläft und drunter steht, viel zu müde, um an Gott zu denken. Der junge Mann ist älter geworden und irgendwann hat er geheiratet und dann kam eben ein Bild, also von der Hochzeit, viel zu glücklich, um an Gott zu denken. Das Leben ist weitergegangen für ihn, er sitzt am PC und drunter steht, viel zu beschäftigt, um an Gott zu denken. Und dann wird es makaber, am letzten Bild sehen wir einen Sarg, wo steht, viel zu spät, um an Gott zu denken. Da kommen viel vor. Viel zu, um zu. Wenn ich jetzt den Eindruck habe, was auch eine Rückmeldung war auf die Einladung zum Gottesdienst, dass ich mir Sorgen mache, dass ich viel zu und zu wenig mache, dann denke ich, bin ich eigentlich schon am richtigen Weg, weil dann mache ich mir Gedanken, was ist wichtig. Die Bibel sagt uns zuerst Gott und Jesus und dann der Rest. Wie ich dieses zuerst Gott lebe, da gibt es viele Möglichkeiten. In der Bibel gibt es viele verschiedene Wege, wie Menschen das ausfüllen. Das ist nicht bei jedem gleich. Es gibt ein ganz spannendes Buch, finde ich. Das ist der Prediger. Salomo hat dieses Buch geschrieben. Und der Salomo ist ein Realist. Der schildert unser Leben so, wie es eben ist. Mal gut, mal schlecht. Und am Ende zieht er die Schlussfolgerung, wir alle müssen sterben. Egal, ob ich an Gott glaube oder nicht. Alles hat seine Zeit, ist seine Schlussfolgerung. Und ich denke, das alleine ist eigentlich eine positive Botschaft. Weil alles gleichzeitig, das würde mich überfordern. Weniger bekannt ist, was der Salomo am Ende schreibt. Da schildert er ganz eindrücklich, was die Zeit mit uns macht. Und das, was wichtig ist im Leben. Und das lese ich jetzt aus dem 12. Kapitel vor, dieses Mal aus der Zürcher Bibel, weil die, finde ich, die Poesie, also die Schönheit der hebräischen Sprache und die Bilder noch einmal besser zum Ausdruck bringt. Und dazu bitte ich euch aufzustehen. Und denke an deinen Schöpfer in deinen Jugendtagen, bevor die schlechten Tage sich nahen und Jahre kommen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Bevor die Sonne sich verfinstert und das Licht und der Mond und die Sterne und die Wolken wiederkehren nach dem Regen. Wenn die Wächter des Hauses zittern und die starken Männer sich krümmen. Die Müllerinnen ruhen, weil sie nur noch wenige sind und dunkel werden, die aus den Fenstern schauen. Die Türen zur Straße hin geschlossen werden. Wenn das Geräusch der Mühle leise wird und hoch wie das Zwitschern der Vögel und alle Lieder still verklingen. Selbst vor einer kleinen Anhöhe fürchtet man sich und Schrecken sind auf dem Weg und der Mandelbaum blüht und die Heuschrecke wird schwer und die Kaper bricht auf. Denn der Mensch geht in sein ewiges Haus und durch die Straße ziehen die Klagenden. Bevor der silberne Faden zerreißt und die goldene Schale zerspringt und der Krug an der Quelle zerschellt und das Schöpferrad zerbrochen in die Zisterne fällt und der Staub zurückkehrt zur Erde, wie es gewesen ist und der Lebensgeist zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. Flüchtig und nichtig, spricht Salomo, alles ist flüchtig. Ist das alles gehört, lautet der Schluss, fürchte Gott und halte seine Gebote. Das gilt für alle Menschen. Denn alles Tun bringt Gott vor ein Gericht über alles Verborgene, es sei gut oder böse. Herr, segne du dein Wort durch deinen Geist, das Reden, das Hören, und das Tun. Amen. Kannst du wieder niedersetzen. Die Lebenserwartung von euch Konfirmanden und Konfirmandinnen und von den Kindern, die jetzt im Kindergottesdienst sind, wird so um die 80 Jahre sein, plus minus. Als der Salomo schreibt, ist meine Lebensperspektive ungefähr 40 Jahre für den Durchschnitt. Klar werden einige älter, aber im Durchschnitt kommen wir ungefähr auf 40 Jahre. Das ist nur halb so viel. Das sind also ganz andere Verhältnisse. Und auch die Bilder, die wir gerade gehört haben, die wirken ein bisschen fremd. Aber es sind sehr eindrückliche Beschreibungen des Alters, wenn ich versuche, das zu verstehen. Die Wächter des Hauses, das sind die Arme, die nicht mehr so gut können. Die starken Männer, die sich krümmen, das sind die Beine, die schwach werden. Die Müllerinnen, das sind die Zähne, die die Arbeit einstellen. Die beiden Türen zur Straße hin, das sind die Ohren, die immer schlechter hören. Die leiser werdende Mühle, das beschreibt die Veränderung der Stimme. Die Mandelbäume, die blühen, das sind die Haare, die weiß werden. Und die Heuschrecke, die sich mit dem Schleppen schwer tut, das beschreibt, dass das Tragen immer schwerer fällt. Natürlich verlaufen diese Dinge, die der Prediger schreibt, nicht alle gleichzeitig oder meistens nicht gleichzeitig und nicht bei allen gleich. Aber trotzdem merke ich irgendwann, früher oder später, ich habe meine Grenzen. Und ich stelle mir die Frage, so wie bei dem Zettel, den der Pfarrer an die Tür geklebt hat, wie kann ich ein erfülltes Leben führen? Was ist wichtig? Was sinnvoll und richtig? Und der Prediger gibt uns eine Antwort mit zwei Seiten, die beide, finde ich, wichtig sind. Die erste, und das schildert er vorher auch ganz lange, freu dich am Leben. Leb gern und jetzt, nicht morgen und übermorgen, nicht, wenn ich den Führerschein habe, einen guten Beruf, einen Partner, ein Haus gebaut. Leb jetzt und freu dich darüber, weil dir diese Zeit geschenkt ist. Sich freuen meint jetzt für den Prediger nicht unbedingt Spaß haben, sondern freuen meint für ihn eigentlich etwas Tiefergehendes. Sei dankbar, dass du die Zeit hast, denn die ist dir geschenkt und du kannst die nicht wirklich verlängern und auch nicht schaffen. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, der erste Teil, weil er dann gerne übersehen wird. Also freue dich am Leben. Genieße es auch. Und der Prediger schreibt immer wieder auch, dass wir unser Leben mit unseren Lieben zusammen genießen sollen. Aber dann kommt er zum zweiten und das ist für ihn eigentlich das erste. Denk an deinen Schöpfer. Weil dann siehst du die Zeit, die du hast, anders. Ich kann das auch so verstehen in unserer modernen Welt, in Zeiten von Internet und diesen Dingen, dass der Prediger hier einen Link anbietet, also quasi eine Verknüpfung. Wenn ich da draufklicke, dann komme ich von einem belanglosen Leben, wo ich immer Angst haben muss, wann ist es aus, zu einem, das eine andere Perspektive hat. Dieser Link, diese Verknüpfung, die weist weit über meine begrenzte Zeit hinaus auf einen, der schon da war, bevor ich da war, und auf einen, der die Verbindung zu uns sucht, der deshalb sogar seinen Sohn zu uns geschickt hat. Und das Ziel von diesem Schöpfer ist die Erlösung. Ganz am Ende schreibt der Prediger dann, bis der Lebensgeist zurückkehrt zu Gott, den gegeben hat. Und da knüpft er an den Anfang an, da wird es ein Bild verwendet, das an den Adam erinnert. Adam heißt ja Erde und damit spannt er einen Bogen. Gott hat alles geschaffen am Anfang und er ist am Ende da. Und dieses Bild endet, wer genau hingehört hat, mit einem wichtigen Wort, der ihn gegeben hat. Jedes Leben ist Gabe, geschenkt von Gott, nicht gemacht von uns. Und Leben, das bedeutet auch, dass die Zeit vergeht, dass sich Dinge verändern, dass ich auch nicht einfach Dinge ungeschehen machen kann. Ich kann die Uhr nicht zurückdrehen. Aber ich kann darauf vertrauen, ich habe einen Richter, der gnädig und barmherzig ist und der nicht nach meinen Maßstäben urteilt. Weil dann wäre es schwierig. Dann müsste ich tatsächlich Angst haben. Alt werden ist nichts für Feiglinge. Das stimmt, denke ich, manchmal leider auch. Aber die Frage ist, mit welcher Perspektive werde ich alt? Im Glauben schaue ich nach vorne auf einen neuen Anfang, auf ein Ziel, das ewig ist. So gesehen ist dann das Alter, egal wie lange dieser Weg dauert, der Zieleinlauf. Und ich kann auf der Zielgeraden sagen, was der Prediger auch, was seine erste Botschaft ist, ich habe gern gelebt, mit Freude. Und jetzt habe ich das Ziel vor Augen, es kommt das Ewige. Denk an deinen Schöpfer in deinen Jugendtagen, das sagt der Prediger am Anfang. Und am Ende schreibt er, der Staub kehrt zurück zur Erde. Mein Leben liegt in der Hand Gottes vom Anfang bis zum Ende. Und er allein weiß, wie viel ich Zeit ich habe. Deshalb sagt er auch, es gibt irgendwann ein Ende. Und wenn ich das einmal wahrgenommen habe, dass es auch ein Ende gibt, dann bin ich eigentlich schon sehr weit. Dann bin ich eigentlich schon weiter als das Bild mit dem Leben. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das gilt für alle Menschen. Da kommt ein Wort vor, das dann heutzutage nicht so beliebt ist. Fürchte. Heißt das jetzt, ich soll vor Gott Angst haben, dass ich mir Gott wie einen Richter vorstellen soll, der irgendwo oben sitzt und der nur darauf wartet, mich zu bestrafen und dann aus Angst seine Gebote halten? Das hebräische Wort, und der Prediger schreibt ja auf Hebräisch, das hier steht, meint nicht einfach Angst. Es bedeutet eigentlich Gottesfurcht. Furcht ist ja auch etwas Positives. Das übersehen wir manchmal, aber Furcht motiviert mich auch. Sie setzt mich in Bewegung. Und Furcht ist nicht einfach Angst. Das sind eigentlich im Deutschen zwei unterschiedliche Dinge. Man kann es vielleicht modern besser verständlich übersetzen. Nimm Gott ernst, weil ich ihm ernst bin, weil es ihm ernst ist mit mir. Wenn ich das dann so sehe, wenn ich jemanden ernst nehme, egal jetzt bei einer menschlichen Beziehung oder bei Gott, dann ist mir irgendwo auch wichtig, wie sieht der andere mich? Was denkt Gott von mir? Wo bin ich viel zu Punkt, Punkt, Punkt. Gott ernst nehmen, das ist was Positives. Weil damit anerkenne ich, ich habe einen Ursprung. Und wenn ich mich darauf einlasse, auf diese Botschaft, ich habe was, wo ich hingehe. Gott ernst nehmen oder Gottesfurcht gründet sich auf zwei Erkenntnisse. Ich weiß, wer Gott ist, nämlich Schöpfer allen Lebens und, wenn wir uns darauf einlassen, auch Retter und Bewahrer. Und zweitens das Wissen, wer ich selber bin. Auch wenn ich mich noch so anstrenge, wenn ich versuche, die Spuren des Alterns zu verdecken, oder vielleicht auch andersrum, wenn ich jünger bin, mich eher älter zu machen, was auch vorkommen kann, ich bin ein Sünder. Ich bin nur durch die Gnade gerettet, nur durch Jesus. Das ist, finde ich, eigentlich ein Riesengeschenk, ein Vorteil gegenüber der Welt, in der der Prediger noch lebt. Weil zu seiner Zeit spielen Gebote, das Einhalten von Vorschriften eine große Rolle. Es ist, glaube ich, einsichtig, dass ich so Regeln nie zu 100% einhalten kann. Am Ende machen wir alle Fehler. Und ich kann auch das Rad nicht zurückdrehen. Das ist auch nicht die Botschaft der Bibel, dass ich sozusagen alles, dass alles weg, dass alles nochmal neu gemacht wird. Vor dem Hintergrund des Neuen Testaments und von dem, was Jesus gemacht hat, kann ich das aber jetzt anders lesen. Ich muss keine Angst vor Gott haben, wenn ich Fehler mache oder die Gebote nicht befolge, aber ich soll ihn ernst nehmen. Jesus ist am Karfreitag für das, was uns von Gott trennt, gestorben, für die Fehler, die ich mache. Und ich kann mir seine Gunst nicht durch das Einhalten von Geboten verdienen. Gott schaut auf mich, aber er sitzt nicht dort mit einer Checkliste, so wie ein bisschen im Alten Testament, und überprüft, hast du jetzt alles richtig gemacht? Das hat Jesus gemacht, er hat alles ein für alle Mal richtig gemacht. Wenn ich das annehme, das Wissen, dass Gott barmherzig und gnädig ist, dann verstehe ich auch dieses Ernstnehmen anders. Als Christ achte ich Jesus und Gott, ich nehme ihn ernst und ich ehre ihn auch, weil er mich so wahnsinnig liebt. Die Furcht Gottes oder das Ernstnehmen Gottes, das ist ein Ausdruck einer persönlichen Beziehung zu ihm. Furcht Gottes bedeutet dann, dass es eine Beziehung ist, in der ich vertrauen kann, in der ich mich fallen lassen kann. Furcht Gottes ist dann ein Ernstnehmen ohne Angst. Furcht Gottes ist dann Ernstnehmen aus Dankbarkeit. Es bedeutet auch, zu überlegen, was ist mir wichtig, auf Gottes Willen schauen und manches loslassen. Weil Gott mich ernst nimmt und alles für mich getan hat, kann ich aus Dankbarkeit und Freude sein Wort ernst nehmen. Ohne Furcht, ohne Zwang, freiwillig. Und dann ändert sich auch automatisch die Gewichtung, was ich in meinen Terminkalender eintrage. Das fiel zu vom Plakat, das wird weniger. Ich nehme Gott und die Gnade, Liebe und Barmherzigkeit, die er mir in Jesus schenkt, ernst. Das wird mehr. Und so fühlt sich dann auch mein Terminkalender anders. Und das ist die richtige Art, Gott zu fürchten oder ernst zu nehmen, seine Gebote zu halten und das einzulösen, was wir am Anfang im Wochenspruch gehört haben. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Dass uns das gelingt auf unseren unterschiedlichen Lebenswegen, unterschiedlichen Altern und unterschiedlich gefüllten Terminkalendern, das wünsche ich uns allen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und wir singen.